Was man ganz gut vorhersagen kann und ist, welche Partei jemand wählt, dass
eben auch berichtet wird, wer der Auftraggeber ist und wie die Umfrage durchgeführt wurde, können auch die Antworten teilweise sehr stark beeinflussen.
Kann das stimmen? Ist das Ergebnis glaubwürdig? Da stößt, finde ich, auch die Umfrageforschung manchmal an die Grenzen.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Ich habe jede Menge Fragen, weil ich Dinge verstehen oder einen neuen Blick darauf bekommen möchte. In diesem Podcast verabrede ich mich mit Wissenschaftlerinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen, stelle meine Fragen und höre zu. Und ich lade Sie herzlich ein, das auch zu tun. Diesmal spreche ich mit Henning Silber vom Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften in Mannheim über Meinungs- und Wahlumfragen und darüber, ob der Eindruck täuscht, dass die immer unpräziser werden. Herr Silber, nach den US-Wahlen hat man eine große Debatte darüber, ob Meinungsforscher tatsächlich das Meinungsbild präzise erfassen können. Wie kommt es, dass die Meinungsforscher in der letzten Zeit, und bei den US-Wahlen war das ganz deutlich, aber bei den Bundestagswahlen auch, so oft daneben liegen?
Erstmal muss man sich überlegen, dass man immer nur die Spitze vom Eisberg sieht. Also wenn man jetzt sich über die US-Wahlen oder auch andere Ergebnisse, die sehr stark in den Medien waren, Gedanken macht, dann ist das oft so, dass Misserfolge oder sozusagen nicht genau Vorhersagen sehr stark von den Medien aufgegriffen werden und dann thematisiert werden. Aber dass in der gleichen Zeit sehr viele Umfragen durchgeführt wurden, die durchaus sehr verlässliche Ergebnisse haben, das wird dann oft vergessen.
Ist das denn gesellschaftlich stigmatisiert, jemanden wie einen Präsidenten Trump zu wählen? Oder in Deutschland hat man ja eine Parallele möglicherweise zu den Wahlergebnissen der AfD, die ja auch bisher jedenfalls immer unterschätzt wurden.
Ja, ich denke, dass in den USA Trump polarisiert hat wie noch nie ein Präsident zuvor vielleicht. Und dass in gewissen Kreisen es stigmatisiert war, dann zu sagen, man wählt Trump, aber vielleicht dann auch umgekehrt stigmatisiert ist, wenn man sagt, man macht es nicht, weil da eben eine starke Polarisierung durch die Gesellschaft geht. Und in Deutschland haben wir einen sehr spezifischen Kontext mit unserer Vergangenheit, mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, dass rechte Einstellungen oder auch Antisemitismus sehr, sehr stark im gesellschaftlichen Kurs stigmatisiert werden.
Und das würde dann heißen, dass man möglicherweise vorsichtiger ist bei der Antwort. Spielt denn auch eine Rolle, dass sich heute viel weniger Menschen an Umfragen beteiligen? Früher hat sich mehr als die Hälfte der Bevölkerung beteiligt, wenn sie angerufen wurde, wenn sie gebeten wurde, sich zu beteiligen. Heute sind nur noch 10% bereit, am Telefon oder im Internet Auskunft zu geben. Verändert das die Ergebnisse?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also teilweise erhält man auch heute noch recht hohe Antwortraten. Also man kann durchaus auch mal noch 40-50% erreichen. Aber die Regel ist schon, dass es stark abgenommen hat im Vergleich zu vor 30-40 Jahren oder auch vor 20 oder 10 Jahren. Und die Response Rate, so wird es in der Wissenschaft bezeichnet, also wie viele Personen, die eingeladen werden, nehmen auch teil. Die ist nur ein Indikator für eine Qualität. Genauso auch die Stichprobengröße, ob jetzt irgendwie 100.000 Befragte teilnehmen oder 1.000. Das sagt nicht unbedingt etwas über die Qualität der Umfrage aus. Es kann auch sein, dass in einem Survey zum Beispiel 90% teilnehmen und wenn man dann systematisch Hochgebildete nicht erreicht und die für die Aussagen der Befragung eine Rolle spielen, dann muss man die Ergebnisse entweder korrigieren oder einschränken. Und genauso ist das auch, wenn man jetzt niedrige Responseraten hat. Also es gibt durchaus auch Untersuchungen, die zeigen, dass auch in Service mit nur 20% Response-Rate, dass da durchaus verlässliche Aussagen gemacht werden können.
Das bringt uns natürlich sofort zu der Frage, was denn eigentlich eine seriöse Umfrage ist, wenn man auf der anderen Seite weiß, dass Menschen, die für Umfragen gebeten werden, sich möglicherweise gar nicht beteiligen. Was macht denn eine seriöse Umfrage dann am Ende aus? Wie kann ich das als Publikum, als Konsument von Umfragen erkennen?
Da sind vor allem zwei Indikatoren wichtig. Eines ist die Methodik und da gibt es natürlich einige Unterkategorien. Das zweite wäre die Transparenz, dass eben auch berichtet wird, wer der Auftraggeber ist und wie die Umfrage durchgeführt wurde, zum Beispiel das Auswahlverfahren, die Stichprobenziehung, der Modus, dass auch, wenn man jetzt Ergebnisse von der Befragung liest, dass dann auch dargestellt ist, wie ist denn die Frage formuliert worden?
Weil die Frage, wie man eine Frage formuliert, am Ende über die Antwort entscheidet?
Das auch, ja. Also das ist auch der Grund, dass wir nicht Umfragen einfach über Nacht entwerfen, sondern dass da auch viele Wissenschaftler dran arbeiten und eine Befragung zu designen dann auch immer Teamwork ist. Man lässt jemand anders über die Fragen schauen, man testet die und so weiter.
Welche Rolle spielt denn die Reihenfolge von Fragen?
Die Reihenfolge spielt auch teilweise eine große Rolle. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, auch nehmen wir das Thema Abtreibung. Wenn man da gefragt wird, welche Einstellung man zur Abtreibung hat, ob man das befürwortet oder nicht befürwortet und vorher gefragt wird, wie sieht es aus, wenn ein Geburtsfehler vorliegt, dann würde man die allgemeine Frage dann eher in dem Kontext der spezifischen Frage zum Geburtsfehler beantworten. Während wenn man diese Frage dann vorher nicht gestellt bekommen hat, dann hat man da eher ein differenzierteres Bild. Es ist so wie auch in einem Gespräch, wenn wir uns jetzt unterhalten, da spielt natürlich der Gesprächsverlauf und gerade auch die Informationen und Fragen direkt vor einer Frage eine große Rolle. Und die können auch die Antworten teilweise sehr stark beeinflussen.
Und wenn jetzt der Auftraggeber einer solchen Umfrage ein besonderes Interesse hat, machen Sie dann das Design als seriöse Meinungsforscher auch so, dass Ergebnisse dabei herauskommen, wie der Auftraggeber sie erwartet? Oder versuchen Sie jederzeit Objektivität nach Möglichkeit herzustellen?
Also wie gesagt, als Wissenschaftler ist man der Wertneutralität verpflichtet. Also da werden die Fragen immer versucht, möglichst neutral darzustellen. Und auch in wissenschaftlichen Artikeln geht es darum, die Ergebnisse sehr neutral zu beschreiben. Und da wird auch in wissenschaftlichen Artikeln zwischen Resultate und Diskussionsteil unterschieden, wo man in der Diskussion kann man dann eher die Ergebnisse auch interpretieren und seine Meinung dazu sagen, während im Resultateteil sollten die möglichst neutral beschrieben werden, wo man dann auch noch nicht seine Meinung sagt. Was auf jeden Fall Standard ist und auch wichtig, und ich denke, so kennt man auch seriöse Umfragen, dass Befragten gesagt wird, wer ist der Auftraggeber der Umfrage, aber auch, wenn Resultate berichtet werden in Zeitungen oder auch in den Medien, dass gesagt wird, wer hat die Umfrage durchgeführt. Und das ist auch durchaus eine wichtige Information, ob das jetzt eine Gewerkschaft war, ein Arbeitgeberbund oder eine NGO, Greenpeace oder eine wissenschaftliche Einrichtung.
Und wenn man unterscheidet zwischen Meinungsforschungsinstituten, die am Markt sind, also die genau auf diese Auftraggeber reagieren und deren Umfragen oder deren Erkenntnisinteresse in Umfragen formulieren, und wissenschaftlichen Institutionen wie Ihrer, da sitzen ja überall gute Mathematiker, gute Meinungsforscher, gute Tester. Wo ist der Unterschied zwischen beiden?
Ja, ich will jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass eine Umfrage jetzt besser oder schlechter sein muss als eine andere. Und da geht es dann auch wirklich darum, als Rezipient von Umfragen, gerade dadurch, dass es durch Online-Forschung so einfach ist, Umfragen durchzuführen und einfach es so viele Umfrageergebnisse gibt, die überall berichtet werden, muss man auch tatsächlich da eine gewisse Literazität entwickeln und auch mal auf die Methodik schauen, um zu sehen, inwiefern kann ich diesen Umfrageergebnissen vertrauen.
Ist das nicht ein bisschen viel verlangt für mich als Konsumenten einer Umfrage, wenn ich erst das Kleingedruckte lesen muss, um zu wissen, stimmt es oder stimmt es nicht? Der Charme von Umfragen ist doch eigentlich der, dass man auf einen Blick sehen kann, hey, dahin geht die Meinungsbildung im Moment.
Ja, ich weiß es nicht. Also es ist ja, wir leben ja in einer Zeit von einem Informationsüberfluss, und ich denke auch beim Lesen von Zeitungsartikeln überlegt man sich, welche Zeitung hat das herausgegeben, und genauso ist das auch bei Umfragen, dass man da ein bisschen genauer schauen muss, und ich würde das durchaus auch im Vermögen sehen von den Konsumenten, dass die da auch ein bisschen auf die Methodik achten können und auch einfach sollten, weil es eben nicht in der Form reguliert ist, auch die Umfrage. Also wenn man jetzt zum Beispiel medizinische Produkte nimmt, dann dauert das ja lange, bis sowas zugelassen wird. Und bei Umfragen ist das eben nicht der Fall. Da muss auch nicht unbedingt jetzt eine Marktforschungsgesellschaft dahinter stecken, sondern im Prinzip kann ja auch jeder eine Umfrage durchführen, sodass man da auch, wie gesagt, eine gewisse Literazität entwickeln sollte.
Sind denn Internetumfragen, Online-Umfragen genauso seriös wie telefonische Umfragen, die von einem Meinungsforschungsinstitut initiiert werden?
Jeder Modus, also wir nennen das Modus in der Regel, Internetumfragen, Telefonumfragen, hat Vor- und Nachteile. Der Königsweg zurzeit ist zumindest noch die persönlich-mündliche Befragung, also das ist der höchste Standard.
Es ist aber durchaus so, dass Online-Umfragen immer häufiger genutzt werden, dass es auch qualitativ sehr hochwertige Online-Umfragen gibt. Gerade zum Beispiel bei heiklen Themen oder anderen Fragen haben die durchaus auch Vorteile, wenn jetzt da kein Interviewer einen interviewt.
In den letzten Jahren hatte man das Gefühl, dass der Wahl-O-Mat, den die Bundeszentrale für politische Bildung immer online gestellt hat, vor Bundestagswahlen, um rauszufinden, ob nicht solche Online-Auskünfte am Ende die Meinungsforschung von Wahlinstituten, Wahlforschungsinstituten toppen, dass dieser Wahl-O-Mat immer ziemlich präzise war.
Also ich denke, was man ganz gut vorhersagen kann und ist, welche Partei jemand wählt. Also natürlich gibt es auch unentschlossene Wähler oder in einem Mehrparteiensystem wie Deutschland dann auch strategisches Wählen. Aber man hat doch eine ganz gute Ahnung, in welche Richtung eine Person wahrscheinlich wählen wird. Aber es gibt noch einen weiteren Faktor, der schwer vorherzusagen ist, ist, ob jemand wählen geht. Weil es sind ja doch immer dann auch 30% oder mehr, die praktisch sich nicht an Wahlen beteiligen. Bei Bundestagswahlen ist es noch mehr, bei anderen Wahlen sind das oft noch viel höhere Prozente von Personen, die nicht wählen gehen. Also solche Vorhersagen zu treffen, sind nicht einfach. Und da stößt, finde ich, auch die Umfrageforschung manchmal an die Grenzen. Man darf nicht vergessen, dass die größte Gültigkeit von Umfragen ist in dem Moment, in dem die Umfrage auch erhoben wurde. Das bildet praktisch Meinungen und auch Verhaltensweisen oder intendierte Verhaltensweise zu einem bestimmten Zeitpunkt ab.
Und das kann eine Woche später schon wieder ganz anders sein. Was sind denn die Grenzen von Umfragen? Kann man alles erfragen und erforschen oder gibt es Grenzen?
Zuerst möchte ich mal sagen, dass man sehr viel über ein Thema wissen muss, um gute Fragen zu formulieren. Also wenn man sich unsicher ist, wie man gute Fragen und auch gute Antworten formuliert, dann macht es oft Sinn, da erst noch qualitative Forschung zu machen, also dann Interviews zu führen oder auch Fokusgruppen, um einfach da ein sehr gutes Bild von dem Gegenstand zu haben. Wenn man dieses Wissen akkumuliert hat, kann man versuchen zu sehen, wie viel Prozent denn in der Gesellschaft so denken. Ein weiterer Punkt, wo die Umfrageforschung sicherlich an die Grenzen stößt, ist, wenn es ein sehr komplexes Thema ist, über das die Leute nicht viel wissen oder sie unentschlossen sind, weil dann werden sie auch keine klare Antwort geben können.
Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung mit sozialen Kontakten von Erwachsenen. Das ist, glaube ich, mit das Komplexeste, was man sich vorstellen kann. Wie misst man denn sowas?
Also im Prinzip wäre es am schönsten als Forscher, wenn man das komplette Netzwerk befragen könnte. Also in Schulklassen geht das zum Beispiel oder im Arbeitsumfeld, da kann man jede Person in diesem Netzwerk dann befragen und kann fragen, welche Freunde man hat, welche Freunde auch die anderen Personen haben. Man kann also sozusagen auch eine Reziprozität von Freundschaftsbeziehungen abbilden.
Das heißt, man würde eben immer auch die andere Seite sehen und eben nicht nur die Auskunft des einen messen.
Genau. Aber das ist nicht der Fall in normalen Umfragen. Da hat man ja praktisch nur eine Person und kann dann nur von dieser Person über die sozialen Kontakte etwas erfahren. Und da fragt man in der Regel nach Namen von Freunden und versucht dann, sich ein Bild der Freunde zu machen, mit dem Alter, mit dem Beruf, mit dem Geschlecht und so weiter. Und fragt dann auch nach den Kontakten zwischen den Personen im Netzwerk. Und man kann sich vorstellen, dass da sehr, sehr viele Fragen auf eine Person zukommen. Also das kann leicht auch 100 oder 200 Fragen sein. Die erste Person kann ja dann bei 10 Personen 9 Kontakte haben, die zweite dann 8 und so weiter. Das ist durchaus eine große Belastung für Befragte.
Machen die Leute denn damit? Also einerseits ist es ja schon ein Angang für Befragte, Auskunft zu geben über ihre Freundschaften, die Bekanntschaften, die Qualität dieser Kontakte, die Frage, wie eng man ist. Und dann sagen sie jetzt, es dauert dann eben wahrscheinlich ja über eine Stunde, bis man diese 100 Fragen dann abgearbeitet hat oder die 150. Woher weiß man denn, dass man dann am Ende tatsächlich über bestimmte Erwachsene belastbare Aussagen machen kann, welche sozialen Kontakte die haben? Und das heißt ja dann eben auch, dass man möglicherweise irgendwann mal mit einer solchen Umfrage sagen kann, wie gefährdet ist jemand, dass er einsam ist, wie alleine sind möglicherweise bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen von Menschen. Also wie kommt man da dann am Ende zu Ergebnissen, mit denen man dann im praktischen Leben etwas anfangen kann, wenn man zum Beispiel über Sozialarbeit nachdenkt oder über Bildung für Erwachsene?
Also da gibt es zwei Kriterien, die ich gerne anführen würde. Einerseits
Gibt es da Methodentests, also sozusagen eine Validierung der Methodik, wenn man die Methode dann testet in einem Kontext, wo man tatsächlich auch die Freunde kennt, dann kann man sehen, inwiefern spiegeln diese Fragen auch tatsächlich die Freunde wider und auch die Charakteristiken der Freunde, die, ob die sich untereinander kennen. Eine andere Methode wäre, dass man schon weiß, dass es bestimmte Zusammenhänge gibt, also wie zum Beispiel, dass sich ein gutes soziales Netzwerk positiv auf die Gesundheit auswirkt. Und wenn man diese Zusammenhänge dann praktisch nicht in den Daten finden würde, die auch gut belegt sind über Jahre von Forschung, dann zeigt das durchaus, dass es da Probleme gab in der Messung. Einerseits entweder von der Gesundheitsfrage, aber wenn man da weiß, dass man ein Instrument verwendet hat, das auch gut getestet wurde, oder in der sozialen Netzwerkfrage, und das wäre eben dann der Punkt, wo man das kritisch sehen würde. Andererseits kann man auch durch Beispiel, wenn man eine Online-Umfrage durch grafische Designs das Ganze interessanter machen für die Befragten.
Also der Unterhaltungswert spielt auch eine Rolle. Wenn man sich überlegt oder wenn man sich professionell mit dem Thema beschäftigt, glauben Sie denn Meinungsumfragen und Wahlumfragen überhaupt noch einen Meter über den Weg?
Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich schaue schon sehr genau darauf, aus welchem Kontext die Umfrage kommt. Und ich glaube, ein einfaches Mittel zu sehen, ob man ein Umfrageergebnis glauben kann, ist einfach mal selbst zu überlegen, kann das stimmen? Ist das Ergebnis glaubwürdig? Und wenn da ein Ergebnis rauskommt, das sehr stark gegen die Intuition verstößt, dann sollte man da auf jeden Fall noch mal viel genauer nachlesen und auch überlegen, wurde da eine bestimmte selektive Gruppe befragt oder gab es da irgendwelche andere methodische Probleme, die eben zu diesem Ergebnis geführt haben.
Möglicherweise ist man selber ja in einer bestimmten Gruppe und kann es einfach nicht glauben.
Das auf jeden Fall. Also jetzt gerade, ich habe ja selber auch länger in den USA gelebt und man ist da gerade im akademischen Bereich sicherlich in einer Blase, wo dann viele Personen die Demokraten wählen, wo viele diese Strömungen, die im Land sind, nicht so wahrnehmen. Und man dann auch gar nicht glauben kann, dass wirklich fast die Hälfte der Personen dann für Präsident Trump gewählt haben.
Also man muss immer sehr vorsichtig sein, wenn man Umfragen begegnet. Man muss das Kleingedruckte lesen, bevor man diesen Umfragen und diesen Wahlumfragen vertraut. Und man muss ein gutes Gefühl dafür haben, wie der Mainstream oder wie Menschen im eigenen Land oder in dieser Umfragegruppe ticken. Wenn man das alles im Gefühl hat oder vermutet, dass man es weiß, wie würde man denn dann am Ende auf Umfragen schauen? Würde man sagen, das weiß ich doch alles auch selber schon? Oder würde man sagen, nee, das bringt Substanz in einen Diskurs, in einen politischen Diskurs, in einen Diskurs über Atomkraftwerke zum Beispiel, über moralische Fragen wie Abtreibung? Das kann dann hilfreich sein.
Ich denke schon, dass es hilfreich sein kann. Also gerade, wie Sie auch gefragt haben, ich glaube, jeder Mensch ist in einer gewissen Blase, wo er bestimmte Strömungen und Meinungen nicht wahrnimmt aus anderen Gruppen. Und selbst wenn man einen großen Freundeskreis hat, dann ist es doch wieder selektiv. Und gerade der Punkt, dass Umfragen für politische Eliten vielleicht relevanter sein sollten, der ist mir besonders wichtig, weil für politische Entscheidungen werden oft Umfragen gerade nicht herangezogen. Also da geht es dann eher um Meinungen in der Partei oder von anderen Politikern, von Lobbyisten. Aber dass man vielleicht auch die Bevölkerung da ein bisschen mehr hören sollte und dass das auch gerade durch Umfragen geschehen kann, wo eben die Bevölkerung vielleicht besser repräsentiert ist als durch zum Beispiel Petitionen, das wird oft vergessen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Silber, auch für diesen politischen Rat oder diese politische Einschätzung am Schluss, dass eben manchmal Umfragen möglicherweise auch klarer Auskunft geben können über sinnvolle politische Ziele oder sinnvolle politische Maßnahmen, als wenn man eben nur in die Partei hört oder nur auf Beratungen in bestimmten Ausschüssen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.